Also das ist eher auf der Zeitskala, so wie das ja auch Xi gesagt hat, bis 2049. Also innerhalb der nächsten 25 Jahre soll es die friedliche Wiedervereinigung oder zur Not auch eine gewaltsame Wiedervereinigung geben.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Guten Morgen. Hier ist Ihr Wochenend-Podcast aus Hamburg für Hamburg. Freitags bleiben wir thematisch immer in unserer Stadt. Am Samstag erlauben wir uns thematisch etwas weiter auszuholen. Und heute trifft etwas weiter ausholen definitiv zu, denn wir sind rund 9200 Kilometer von Hamburg entfernt. Wir sind in Taiwan. Also zumindest inhaltlich. Unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken ist gerade von dort zurückgekommen. Nein, kein exotischer Urlaubstrip. Ich weiß auch gar nicht, ob man in Taiwan so klassisch Urlaub machen kann. Das war eine Dienstreise. Ausgerechnet dorthin, wo die ganze Welt gespannt hinschaut, weil dort könnte demnächst auch ein Krieg ausbrechen. Wohlgemerkt, könnte. Darüber wird uns Matthias sicherlich gleich einiges erzählen. Aber die erste Frage an Matthias lautet: Als Journalist Brüssel, Washington, okay. Aber wie bitteschön kommt man an einen journalistischen und damit beruflichen Trip nach Taiwan? Erzähl doch mal, Brüssel, Washington, das kann ich ja verstehen für journalistische Dienstreisen. Aber wie kommt man bitte an einen beruflichen Trip nach Taiwan?
Wahrscheinlich mehr durch Zufall. Ich habe irgendwann eine Mail bekommen. Also ich bin natürlich durch meinen Job hier in Hamburg immer mal wieder mit Generalkonsuln und Abgesandten unterwegs und kannte von daher auch den Taiwanesen oder den Taiwaner ganz gut. Und irgendwann erreichte mich eine Mail, dass es eine Pressereise für internationale Journalisten gibt nach Taipeh. Und wer daran Interesse hat, dieses Land kennenzulernen und die besonderen Herausforderungen der aktuellen Situation näher sich anzuschauen, der könne sich bewerben und musste man halt so einen Bewerbungsbogen ausfüllen. Und ich hatte es schon fast vergessen, ein halbes Jahr später kam dann die Bestätigung, wenn ich wolle, könne ich quasi nach Taiwan fahren und sei eingeladen, auch an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag teilzunehmen. Und so kam es dann. Und so bin ich dann relativ überraschend vor einigen Tagen nach Taipeh geflogen und jetzt ist Sonntag wieder da.
Ja, und bitte erklär einmal, wie kommt man da überhaupt hin? Ist mir schon klar mit dem Flugzeug, sonst wäre es ja nie nach ein paar Tagen wieder da gewesen. Aber welche Route, welche Fluggesellschaft?
Muss man sagen, ein Riesenumweg, der auch schon ein bisschen mit den geopolitischen Krisen zu tun hat. Ich bin über Dubai geflogen. Ich habe jetzt auch ein ganz schlechtes ökologisches Gewissen mit Emirates. Und das ist ja das Drehkreuz, was auch wir Hamburger inzwischen nutzen, um nach Südostasien zu gelangen und von da dann weiter nach Taipeh. Aber es sind für alle, die dies nachmachen wollen, anstrengende 25 Stunden Reise.
Alter Schwede. Und die Zeitverschiebung, wenn man ankommt?
6 Stunden. Also man ist da 6 Stunden weiter.
Okay, jetzt einmal natürlich zu der Reise selbst und dem Zweck. Klar, Nationalfeiertag, aber es ist ja wahrscheinlich nicht der einzige Grund, sage ich mal. Der Hauptgrund, da steckt ja auch, wie du es immer beschreibst, die politische, geopolitische Situation gerade dahinter. Was steht denn da so auf dem Programm? Was solltet ihr denn da vor Ort, außer Feierlichkeiten beizuwohnen?
Natürlich haben die auch ein Interesse. Das muss man als Journalist immer sehen und wissen, also cui bono. Und die haben natürlich ein Interesse daran, erst einmal auf ihre Sichtweise hinzuweisen. Also deutlich zu machen, dass das, was da passiert, was viele wahrscheinlich von Europa aus betrachtet irgendwie für einen lokalen Konflikt halten, doch etwas mehr ist. Nämlich will ich eine geopolitische Großwetterlage, die noch ganz ungemütlich werden kann. Und Taiwan hat ein Interesse daran. Das ist ja ein Land, was nur von 12 Nationen weltweit überhaupt richtig anerkannt ist. Alle anderen sagen ja, ihr seid ja eigentlich Teil von China.
Sag mal, was sagt Deutschland?
Deutschland sagt das auch.
Deutschland erkennt Taiwan nicht an.
So ist es.
Ja, also das ist ja immer so ein Mittel,
so eine Grauzone. Ein Generalbevollmächtigten oder Generalsekretär, der da sitzt und deutsche Interessen vertritt. Aber offiziell haben wir Taiwan nicht anerkannt. Und das natürlich auch aus, sage ich mal, gutem Grund, so wie das die rund 200 andere Staaten auch handhaben. China übt massiven Druck aus, die Volksrepublik, auf alle die auf die Idee kämen, auch nur diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Es ist sogar so, dass die Zahl der Staaten, die diese diplomatischen Beziehungen unterhalten, in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist. Weil die Chinesen, muss man sagen, sich diese Länder auch ein wenig gekauft haben. Also da gibt es halt Vorteile bei den Handelsbeziehungen.
Ein Bonusprogramm,
genau. Und wer sich halt nicht daran hält, die Litauer hatten nun mal mit dem Gedanken gespielt und eine Repräsentanz für Taiwan gebaut und ist gleich mit scharfen Handelssanktionen belegt worden. Also da kennt die Volksrepublik keinen Spaß.
Da kommen wir auch gleich nochmal zu, auch ein bisschen nochmal zu dem Hintergrund und den Auswirkungen möglicherweise bis nach Deutschland. Du hast es ja eben schon angedeutet. Konntet ihr euch frei bewegen oder war die Agenda durchgehend zu spüren? Also, dass man euch so dahin geschoben hat, dahin und da eben nicht?
Naja, wir sind ja schon erwachsen, ne?
Also ja, naja, aber wie wird ja immer die Frage, wie es vor Ort gehandhabt wird.
Ja, also wir konnten uns natürlich frei bewegen und man muss ja auch dazu sagen, das wissen vielleicht viele nicht. Taiwan ist zwar lange Zeit eine Einparteiendiktatur gewesen, inzwischen aber ein durch und durch demokratisches Land. Nun muss man auf diese Rankings, die einige Zeitschriften auflegen, jetzt auch nicht zu viel geben, aber in diesem Demokratie-Ranking des Economist, das durchaus anerkannt ist, steht Taiwan auf Platz 10, Deutschland auf Platz 12. Wow. Also nur, um mal so eine kurze Einschätzung zu geben, das ist ein wirklich sehr liberales, sehr offenes Land und dementsprechend hatten wir alle Möglichkeiten, auch uns frei zu bewegen. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die Wunschansprechpartner waren. Aber das ist ja natürlich als Journalist Grundvoraussetzung, weil sonst brauchen wir es nicht zu machen. Also Embedded Journalism ist immer schwierig. Ja. Und klar, wir waren auf vielen, vielen Terminen und Veranstaltungen und kamen mit den Leuten ins Gespräch, konnten aber alle Fragen stellen. Und alles andere dazu muss man dann selber sich organisieren.
Die Dimension einmal, um das zu verstehen, wir kennen alle den Streit zwischen England und Schottland. Die Schotten würden, mal wollen sie unabhängig werden, mal soll es eine Befragung wieder geben. Die eine ist ja schiefgegangen im Sinne der Unabhängigkeit. Das ist was anderes zwischen Taiwan und China, weil die das, weil also England würde ja nicht in Schottland einmarschieren, behaupte ich jetzt mal, wenn die sich unabhängig erklären würden. Warum sind die Chinesen da so hinterher oder ist das einfach in der Mentalität dieser Volksrepublik verankert?
Naja, das ist also, man muss da, glaube ich, tief in die Geschichte reingehen. Ja, es ist eine Insel, die übrigens nie zur Volksrepublik gehört hat, weil in den Jahren, wo es die Volksrepublik gibt, war Taiwan nie Teil. Aber natürlich schon, sage ich mal, Teil des chinesischen Kulturkreises. Und man muss halt wissen, dass im Bürgerkrieg zwischen Kommunisten und der Kuomintang, also den quasi Vertretern der Republik China, haben sich dann, als die Niederlage sich abzeichnete gegen die Mao-Truppen, haben sich die Vertreter dieser Kuomintang nach Taiwan abgesetzt. Und zwar haben sie quasi große Teile des Militärs mitgenommen, den Hofstaat, aber auch große Teile auch der Schätze zum Beispiel, die vorher in Peking lagerten, die werden jetzt im Nationalen Palastmuseum ausgestellt.
Oh Gott.
Und das ist natürlich was, was China wehtut. Und dann muss man noch wissen, dass lange Jahre diese Republik China, wie Taiwan früher hieß, die Republik China auch für sich in Anspruch genommen hat, ganz China zu vertreten. Das heißt, in der UNO hatte nicht die Volksrepublik Sitz und Stimme, sondern Taiwan. Und das drehte sich erst in dem Moment, als die USA anfingen, mit der Volksrepublik Kontakte aufzunehmen.
Und dann war das wahrscheinlich diese
Zeit. Genau, zu akzeptieren, dass China jetzt die einzige Stimme ist und dann war Taiwan raus. Und das ist natürlich, sage ich mal, auch eine Vorgeschichte, die auch so ein bisschen die chinesische Sichtweise zu erklären vermag.
Wie hast du das denn vor Ort erlebt? Also dieses Thema, dass China Taiwan ja ununterbrochen bedroht. Wir hören und lesen das hier in den Medien immer. Große Angst vor einem Angriff Chinas. Und China hat, glaube ich, auch erst diese Woche wieder mit dem Einsatz von Gewalt gedroht.
Ja, das war die Reaktion auf die Rede des Präsidenten beim Nationalfeiertag. Wobei es ganz interessant war, schon bevor die Rede gehalten wurde, habe ich überall in Taiwan gehört, das werden sie sicher zum Anlass nehmen, um wieder ein Manöver
haben sie ja dann
auch gemacht. Das haben sie dann auch gemacht. Also es kam jetzt nicht ganz unerwartet.
Ja, aber sind die Menschen abgestumpft oder leben sie wirklich täglich in Angst?
Ja, die leben nicht täglich in Angst. Das ist ja ein bisschen, vielleicht kannst du es sogar auch mit uns vergleichen. Was haben wir in den ersten Tagen und Wochen des Ukraine-Krieges? Ängste gehabt. Auch gefürchtet, dass sich der Konflikt auf uns ausweitet. Atomkrieg. All das war ja in den ersten Tagen und Wochen richtig spürbar. Inzwischen haben die meisten Leute es fast vergessen. Und ich glaube, wenn du in einer permanenten Gefahr bist, hast du dich auf diese Gefahr eingelassen. Und letztlich rechnet keiner damit, dass in den nächsten Wochen und Monaten die Volksrepublik in Taiwan einmarschiert. Das ist auch nicht so einfach, denn wenn du die Insel mal gesehen hast, die ist halt sehr, sehr gebirgig. Es sind, glaube ich, 20 Gipfel allein über 3000 Meter hoch. Und das auf einer Fläche, die ein bisschen größer ist als Baden-Württemberg. Das zeigt schon, das ist jetzt nicht mal eben im Handstreich einzunehmen. Hm. Also das ist eher auf der Zeitskala, so wie das ja auch Xi gesagt hat, bis 2049. Also innerhalb der nächsten 25 Jahre soll es die friedliche Wiedervereinigung oder zur Not auch eine gewaltsame Wiedervereinigung geben. Diese Formosa-Straße, also die Taiwan-Straße, ist die mit Abstand meist befahrene Handelsroute. Also jedes zweite Schiff, was weltweit unterwegs ist, fährt durch diese Taiwan-Straße. Und wenn man sich vorstellt, dass da keine freie Durchfahrt mehr ist, sondern Krieg herrscht, kann man schon ahnen, dass das wieder neue Verwerfungen bringt. Und erschwerend kommt hinzu, dass Taiwan halt der Lieferant von Halbleitern, also Mikrochips ist. 60% der 0815-Chips und über 90% der diffizilen Chips, die du also für Hochleistungsanwendungen brauchst. Das heißt, die sind absolut, also quasi ein absoluter Teil der Weltwirtschaft. Mhm. Und das sagte noch der Außenminister, an dem Tag, wo wir keine Chips mehr liefern, steht eine Woche später jede Fabrik der Welt still. Das mag ein bisschen übertrieben sein, aber es beschreibt ungefähr das Risiko und deshalb reagiert ja auch die Welt. Deshalb haben wir ja jetzt ja zum Beispiel auch Chipfabriken, die Taiwaner übrigens bauen, in den USA, in Japan und in Dresden.
Ist das vielleicht auch einer der Gründe und nicht nur dieser patriotische Aspekt, warum China sagt, wir wollen diese Insel haben? Dass sie sagen, wir sind an dieser Industriezweig interessiert. Naja, Erdöl ist ja ähnlich.
Da ist schon eine Menge Know-how, das ist auch interessant. Aber ich glaube, da geht es auch wirklich um die chinesische Sichtweise aus der Historie heraus. Man muss immer versuchen, alle handelnden Parteien auch durch die geschichtliche Brille zu verstehen. Und ich glaube, die haben nicht verwunden, viele in der Volksrepublik, dass sich da ja quasi der Verlierer dieses großen Krieges erdreistet hat, für 25 Jahre auf der Weltbühne der Ansprechpartner für China zu sein oder das einzige China zu sein.
Wenn du sagst, das ist also im Grunde der USP dieser Insel, also von Taiwan, weil das ja auch jetzt gerade so in den Medien ist mit den Halbleitern. Vorher wusste man ja gar nicht so richtig, was das ist, bis man das mal so richtig aufgedröselt bekommen hat. Habt ihr denn da irgendwas sehen dürfen? Haben sie euch Fabriken gezeigt? Konntet ihr das besichtigen? Nee, oder?
In Fabriken waren wir nicht. Also das sind ja auch, muss man sagen, Reinräume. Da kann man auch nicht so rasend viel sehen. Das ist ganz interessant. Ein Kollege jetzt vom Armblatt war gerade in der Chipfabrik, die wir in Hamburg waren. Und hat dazu eine Reportage gemacht. Also da sieht man auch, so viel kann man da letztlich gar nicht sehen, weil das halt hochtechnisierte Anlagen sind. Nein, wir haben uns wirklich viel mit Vertretern, mit Thinktanks getroffen, mit politischen Größen und Menschen, die eigentlich uns versucht haben, Taiwan zu erklären.
Ist die Bevölkerung gespalten, was die China-Frage angeht, oder sagen die alle bloß nicht,
lasst uns mit China in Ruhe? Nein, also das ist ganz interessant. Das ist also schon so, dass die Zahl derer, die sich erstmal so als Chinesen, auch als ethnische Chinesen begreifen, das zeigen zumindest Umfragen, deutlich rückläufig ist. Also da hätte man auch vor 25, 30 Jahren eine Mehrheit gehabt zwischen denen, die sagen, wir sind Chinesen oder wir sind beides, im Vergleich zu, wir sind Taiwaner. Das hat sich jetzt gedreht. Das hat auch, muss man sagen, natürlich einerseits mit der Erfolgsgeschichte von Taiwan zu tun, dieser Liberalisierung, der Demokratisierung, der Öffnung, aber auch mit der Entwicklung in China. Denn natürlich ist den Menschen in Taipeh und in den anderen Region nicht entgangen, was da in der Volksrepublik in den letzten Jahren passiert ist. Da gibt es halt viel mehr Repression, viel weniger Freiheit. Es gab Corona. Wir alle haben noch die Bilder gesehen, wie Menschen da über Wochen quasi in ihren Häusern eingesperrt waren. Wir haben auch gesehen, was in Hongkong passiert ist. Da ist das Versprechen einstmals, also
brutal gebrochen.
Genau. Ein Staat, zwei Systeme, total auf den Kopf gestellt worden. Und ich glaube, dass das halt auch dazu führt, dass eine wachsende Bevölkerungsgröße sagt, nee, das wollen wir nicht mehr. Gerade die Jüngeren sind eher der Ansicht, was wollen wir noch irgendwie uns als Chinesen fühlen. Bei Älteren ist das manchmal anders. Und man muss ja auch sagen, also die Partei, die in Taiwan regiert, mit einer Mehrheit, ist halt für diesen sehr liberalen, sehr taiwanischen Zugang. Aber die Parteien, die eher für Verständigung mit China plädieren, sind jetzt auch nicht ganz schwach. Sie bilden sogar so zwei Parteien, wenn man sie zusammen addiert, im Parlament die Mehrheit. Das ist schon umstritten, aber ich glaube, der Gang der Dinge spricht dafür, dass die Zahl derer, die sich als Taiwaner verstehen, in den kommenden Jahren eher wächst. Und damit wird das Problem und diese geopolitische Krise uns noch länger begleiten.
Wie schützt sich denn das Land? Also wie bereiten Sie sich denn auf einen möglichen Krieg vor? Weil, korrigier mich, China ist doch militärisch wahrscheinlich komplett überlegen.
Ja, natürlich ist China komplett überlegen. Aber wie gesagt, also einerseits gibt es die Hoffnung auf die Topografie. Man kann nicht mal eben so leicht eine Insel einnehmen. Zweitens hat Taiwan schon in den letzten 10 Jahren also deutlich die Ausgaben für Militär erhöht, hat jetzt den Wehrdienst auch verlängert. Und drittens, und das ist die entscheidende Sache, ist natürlich diese Sicherheitsgarantie. Ich setze sie mal in Anführungsstriche der USA, also eigentlich das Versprechen, wir lassen euch nicht fallen. Wie das genau aussieht, weiß keiner. Aber zumindest hält es die Volksrepublik davon ab, da sofort irgendwie einzufallen.
Sie werden ja wahrscheinlich in Taiwan auch ganz besonders auf die Präsidentschaftswahlen in den USA gucken, wobei das Thema ja ein bisschen anders gelagert ist als im Fall der Ukraine, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, Donald Trump steht ja hundertprozentig zu Taiwan, sagt er zumindest, weil China ist ja sein erklärter Lieblingsfeind.
China ist sein Lieblingsfeind und er hat ja auch, so was alle diplomatischen Gepflogenheiten betrifft, überhaupt kein Gespür, was sinnvoll ist.
Das ist nicht so sein
Deshalb Ding. Hat er da auch überhaupt keine Hemmung, irgendwie, sage ich mal, auch einen neuen Konflikt hoch zu eskalieren. Auf der anderen Seite hast du aber auch dieselben Sprüche, die wir regelmäßig von ihm hören, dass also die Deutschen ihn betrügen, weil sie halt die Autos in die USA exportieren, bekommt Taiwan zu hören, ihr betrügt uns doch, weil sie sind reich geworden mit den Halbleitern, wir sind arm, wie doof sind wir eigentlich? Also auch da kommt halt diese supranationale Politik des America First. Und er wird wirtschaftspolitisch wahrscheinlich den Druck erhöhen und auch sagen, wenn wir euch verteidigen sollen, dann kostet das was. Also man muss es ja so hart sagen, der tritt ja auf, Donald Trump, wie ein Mafia-Boss.
Ja.
Und er wird dementsprechend auch seine Verbündeten, Anführungsstrichen, unter Druck setzen.
Also wenn ich es halbwegs abgemildert ausdrücken würde, würde ich sagen, wie ein Businessman. Aber Mafia trifft wahrscheinlich bei seinen Methoden deutlich eher zu. Was glauben denn die Menschen in Taiwan selbst, warum die Chinesen noch nicht angegriffen haben? Sind es diese Gründe, wir sind eine Insel, schwer einzunehmen, und auch, man weiß nicht, ob die USA wirklich eingreifen würden und den Chinesen dann die Hölle heiß machen?
Genau. Es ist also einerseits, glaube ich, die Sorge und die Furcht, dass es halt eben kein lokaler Krieg bleibt, sondern die ganze Region da in Brand setzt, und es ist zum Zweiten auch, also das Militär muss sich darauf vorbereiten. Und ich habe also mehrfach gehört, noch sind sie nicht so weit, sie brauchen noch irgendwie 3, 4, 5 Jahre, um so eine Landung, wo du ja eine starke Marine brauchst, auch überhaupt hinzubekommen.
Wie erklärst du jetzt die Auswirkungen, die ja bis zu uns reichen? Weil wir hatten ja vor kurzem einen diplomatischen Streit, da ging es um eine deutsche Fregatte, die durch die Taiwan-Straße gefahren ist. Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, hat sich ja sehr für diese Durchfahrt stark gemacht, und logisch, die Chinesen waren not amused. Wie steht das alles in Verbindung mit uns?
Naja, da geht's halt auch wieder um die freien Handelsrouten. Es geht sicher auch um ein Zeichen Richtung China, weil das ist ja etwas, das Recht des Stärkeren scheint sich in der Welt wieder durchzusetzen. Das sehen wir ja in der Ukraine. Und das ist natürlich etwas, was man jetzt auch in China und Taiwan mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Wie weit kann ich gehen? Und ich glaube, dass die Fregatte durch die Taiwanstraße fährt, kann man einerseits als Provokation verstehen. Man kann es aber auch, und so würde ich es verstehen, als Warnung an China, geht nicht zu weit. Sehen. Und von daher, glaube ich, ist es im Augenblick wichtig, wenn wir immer davon sprechen, dass wir eine Weltordnung, eine regelbasierte Weltordnung aufrechterhalten wollen, dann müssen wir halt was gegen dieses Gesetz des Stärkeren oder dieses Gesetz des Wilden Westens was tun. Und so kann man dann auch diese Ausfahrt der Fregatte verstehen.
Wenn ich jetzt, ich drehe es mal um, eine These. Und Thesen sind ja dazu da, um sie zu zerpflücken. Aber könnte was dran sein, dass China sich das mit der Ukraine sehr genau angeguckt hat und hätte Russland die Ukraine so schnell eingenommen, wie sie es geplant hätten, dass die Situation vor Ort anders hätte sein können, dass die Chinesen sich dadurch ermutigt fühlen?
Also ich glaube, wäre der russische Überfall vom Erfolg gekrönt worden, relativ schnell hätte es die Gefahr erhöht, dass China es Russland leicht tut und es auch in Taiwan versucht. Die Schwierigkeiten und die Probleme mögen dazu führen, dass der ein oder andere Diktator oder der ein oder andere Regierungschef sich etwas mehr zurückhält. Aber vielleicht noch ein Aspekt, den ich durchaus wichtig finde, was ich auch hin und wieder gehört habe, ist, China steckt halt auch in einer Krise. Und zwar muss man sagen, nun kann man den Wirtschaftsdaten jetzt nicht blind vertrauen, aber alles deutet darauf hin, dass es zum ersten Mal, wie ich seit vielen, vielen Jahren, einen Bruch in dieser Wachstumsstory gibt. Und bislang war der Deal, die Leute sind zufrieden, sie brauchen auch keine großen freiheitlichen Rechte, wenn es ihnen jedes Jahr besser geht. Wenn sie also ein Wohlstandsversprechen auch eingelöst bekommen. Und wenn dieses Wohlstandsversprechen jetzt nicht mehr eingelöst werden kann, weil die Wirtschaftsprobleme zunehmen, dann kann es natürlich sein, dass man dann mit dem äußeren Feind eine innere Einigung, Wags the Dog, herbeiführen will. Das halte ich für plausibel und gefährlich und hoffe nicht, dass es so weit kommt.
Aber schlimm genug, ich versuche das jetzt mal abzuschichten, das wäre schon schlimm genug, wäre dort Krieg, hätte das A, definitiv wirtschaftliche Auswirkungen auf uns.
Es hätte auch es gibt im Rechten Berechnungen von Volkswirten, auch die kann man wieder mit Vorsicht nur genießen, aber die sagen, das würde auf jeden Fall die Weltwirtschaft deutlich stärker treffen als ein Krieg in der Ukraine. Und es gibt Leute, die sagen, mindestens 10% Einbruch des Weltwirtschaftswachstums. Und das ist eine Zahl, das kennen wir nicht. Das kennen wir seit 1945 nicht. Also überhaupt, ich meine, wenn wir mal eine Stagnation haben wie zu Corona-Zeiten, dann ist schon Holland in Not. Wenn wir aber einen Einbruch der Weltkonjunktur in diesem Ausmaß und wenn es nur halb so groß ist, bekämen, hätten wir alle ein großes Problem.
Ja, und ich weiß, dieses Wort ist ja auch völlig abgedroschen. Ich benutze es jetzt aber trotzdem mal bewusst, weil ich glaube, jetzt trifft es mal zu. Ein Flächenbrand könnte eine Auseinandersetzung doch oder hätte auf jeden Fall zur Folge, wenn die Chinesen und die USA in einen Krieg miteinander eintreten.
Ja klar, zumal ja auch noch die Japaner mit dabei sind, Südkorea. Also es ist ja so, dass Taiwan auch versucht, in Südostasien, weil die Staaten Philippinen, Japan fühlen sich ja alle von China unter Druck gesetzt. Und da könnte natürlich auch, sage ich mal, neues Eskalationspotenzial kommen.
Ja, und du hast es vorhin angesprochen, man muss das auch immer durch die historische Brille, hast du es, glaube ich, genannt, des jeweiligen Landes auch sehen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es die Chinesen richtig aufregt, dass so eine kleine Insel sie so nervt und sie das nicht in den Griff kriegen.
Ja klar, auch meine, es ist ja auch eine riesen Herausforderung, dass da ein Land auf der einen Seite total freiheitlich, demokratisch, also auch, ich meine, die Freunde Chinas haben halt das Recht, als Partei aufzutreten, haben das Recht, die Pressefreiheit zu nutzen. Das heißt also, es gibt da eine richtig muntere Debatte. Das ist ja alles was in der Volksrepublik undenkbar wäre, eine Opposition. Und trotzdem erfolgreich zu sein dabei und sich von dem alten quasi den alten Verwandten zu entfremden, das ist schon, sage ich mal, eine dreifache Herausforderung. Und das fällt natürlich einer Partei wie der KP in China extrem schwer, sich da unabhängig zu machen.
Mal als Fazit, Matthias, was, ich meine, der Einfluss Deutschlands ist, ich will jetzt nicht sagen, es gibt keinen Einfluss, aber ich sag mal, das ist ja so ein bisschen oft auf dem Niveau einer Fregatte und nicht von einem Flugzeugträger, der da durchgefahren ist. Was erwarten denn die Menschen von Deutschland? Haben die irgendwelche Wünsche, dass die sagen, ihr solltet mal in der UN ein bisschen mehr auf den Putz hauen oder die Wirtschaftsbeziehungen zu uns stärken? Gibt's irgendwas, wo die sagen, da könnt ihr was tun oder ihr solltet was tun?
Also da werden keine Wünsche formuliert. Natürlich träumen sie davon, dass sie irgendwann von mehr Staaten auf der Welt anerkannt sind, aber also weit geht der Realismus. Und da muss ich auch ehrlich sagen, natürlich wäre es moralisch geboten zu sagen, das sind quasi die Verteidiger unserer Werte. Mit denen können wir viel eher zusammenarbeiten als mit der Volksrepublik. Aber da muss man auch ein bisschen jetzt wieder die Kirche im Dorf lassen, weil Diplomatie am Ende ja nicht, und das kritisiere ich ja oft auch, sich darauf beschränken darf, die Welt in Gut und Böse zu unterteilen, sondern Diplomatie sollte eigentlich versuchen, in Gesprächen zu bleiben. Und deshalb sollten wir jetzt nicht den Fehler machen, irgendwie den Chinesen vor den Kopf zu stoßen. Da freut sich dann vielleicht kurz irgendwie die Regierungspartei in Taiwan, aber damit ist dem Weltfrieden kein bisschen gedient. Also wir müssen, glaube ich, gucken, dass wir versuchen, zu allen Seiten gute Kontakte zu haben. Und wir haben gute Kontakte zu China, zur Volksrepublik. Und die sollten wir nutzen, um auch wirklich zu deeskalieren.
Matthias, um noch einmal auf den Einstieg zurückzukommen, hast du noch irgendwie dich bei einer Dienstreise angemeldet und es vergessen und im halben Jahr bist du dann irgendwo sonst wo?
Nein, also sowas mache ich wirklich nur, also ich muss ganz ehrlich sagen, das mache ich, kann ich ja auch gar nicht von der Zeit und meinen Aufgaben hier.
Wie viele Tage hat dich das insgesamt gekostet?
Eine Woche, also es waren ja vor allem die Wochenende noch drumherum und die gibst du halt natürlich dann da rein, das ist ja klar. Ich habe es auch deshalb eigentlich gerne gemacht, weil ich mich natürlich immer frage, also was hat auch der Leser und die Leserin davon, wenn ich da durch die Welt reise? Und ich halte es einfach, das war für mich so eine Art Crashkurs. Ich hatte vorher nicht viel Ahnung, was da genau Sache war. Und das war jetzt für mich ein Crashkurs, wo das Problem liegt. Und das kann ich natürlich dann unseren Leserinnen und Lesern wieder erzählen. Und es macht für mich die Welt ein bisschen erklärlicher. Und das ist ja auch ein bisschen meine Aufgabe. Insofern gucke ich schon, dass wenn sich so Gelegenheiten geben, ich alle ein, zwei Jahre auch mal rauskomme und mein schönes Hamburg verlasse und versuche ein bisschen die Welt zu verstehen.
Matthias, dann bleibt mir eigentlich nur dir und den Hörern ein schönes Wochenende zu wünschen und wir sehen uns nächste Woche.
Genau, in Hamburg.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.